Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir, als wir die Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr. Das ist ein Film des niederländischen Regisseurs René Eller. Er kommt am Donnerstag ins Kino und erzählt von einem Sommer, in dem sich 8 Teenager ja auf einen wilden Trip ins Erwachsenwerden begeben. Ein Trip voller Musik, Drogen und zunächst unbeschwertem Sex.
Es war Sommer. Wir machten alle mit. Femke und ich auch. Es ging nur ums Vergnügen. Wer pisst am weitesten, wer kommt am schnellsten, wer kennt keine Grenzen. Und wie können wir das meiste Geld verdienen? Es fing alles im Loft meines Vaters an. Wenn der gewusst hätte, was wir vorhatten.
Über das, was sie vorhaben und machen, wollen wir jetzt sprechen. Und auch, wie sich dieser Film zu anderen Coming-of-Age-Filmen verhält. Der Berliner Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger ist im Studio. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Stiegelegger, der Film basiert auf einem Roman von Elvis Peters, der vor 10 Jahren im flämischen Original erschienen ist. Wie unterscheiden sich denn Roman und Film?
Der Roman ist eine collagehafte Aneinanderreihung von so grenzüberschreitend tabubrechenden Aktionen von Jugendlichen aus unterschiedlicher Perspektive, mal aus männlicher, mal aus weiblicher Sicht. Es geht sehr stark darum, wie eben die auch empfinden, während sie diese Taten begehen. Also es wird in innerer Handlung beschrieben. Und das Ganze beginnt relativ abrupt und endet auch relativ abrupt im Roman. Im Film ist das strukturiert. Es gibt eine Rückblendenerzählung in 4 Kapiteln, die eben diese Idee der verschiedenen Perspektiven der handelnden Figuren aufgreift. Was aber sehr wichtig ist, es gibt Ergänzungen im Film, die eine Rahmung bilden, die im Roman eben noch nicht vorhanden ist. Es gibt eine Vorgeschichte, eine Backstory mit einem konservativen Politiker im Ort, der dann am Schluss, obwohl er auch Täter im Film ist, zu einem Opfer der Intrige der Jugendlichen wird. Und er ist dann quasi der Sündenbock, der für die Verbrechen, die die Jugendlichen im Laufe des Films begehen, bestraft wird. Und die Jugendlichen gehen tatsächlich frei daraus hervor. Und das schafft auch nochmal eine zusätzliche gesellschaftskritische Ebene, die der Film dem Roman hinzufügen möchte.
Wir sollten vielleicht auch noch ein bisschen mehr über die Handlung sprechen, um zu verstehen, wie grenzüberschreitend das ist. Es beginnt ja alles mit einem Sommer, wie ich sagte, eben so, man testet sich aus, man hat Sex. Der Roman selbst hat in den Niederlanden zu einiger Diskussion geführt, weil er teilweise explizit wird, aber gar nicht wegen der Sexszenen, sondern wegen der teilweise drastischen Gewaltszenen, die er dann beschreibt.
Also es gibt in dem Roman eine Downward Spiral, die beschrieben wird, die immer drastischer wird. Es geht um Tiermisshandlungen, sogar Vergewaltigungen an einer Katze wird beschrieben. Es geht um einen Fall, wo sie einen Mann zum Selbstmord überreden und das filmen auf ihren iPhones. Und es geht immer darum, dass dabei eigentlich nichts empfunden wird, dass man sich frei machen muss von Schuldgefühlen. Der Mann hat ja Selbstmord begangen, man ist nicht schuld daran. Man hat einen Mord begangen, ohne einen Mord zu begehen, gewissermaßen. Also immer diese sich selbst freisprechen als Geste der Distanzierung von drastischsten Aktionen. Und Prostitution spielt eine große Rolle. Das steht in einer Tradition, die man literarisch zum Beispiel mit Alberto Moravias Roman Die Gleichgültigen bereits verbinden könnte, der ja in der Nachkriegszeit spielt in Italien, wo es dieses Gefühl der Ennui, des bürgerlichen, des Lebens im Überfluss, das dann zu einem Überdruss führt und zu einer Langeweile, einer permanenten Langeweile, die dann dazu verleitet, in dieser privilegierten Position über die Stränge zu schlagen. Also diese Idee des Grenzüberschreitens, um die eigene Erfahrung zu erweitern, aber völlig rücksichtslos in Bezug auf die Umwelt, ist ein Thema, das die dunkelste Seite des Coming of Age, also des Erwachsenwerdens in der Literatur und dann auch im Film beschreibt.
Und wie setzt der Film das ins Bild?
Der Film hat eine sehr verführerische Methodik, denn der Regisseur Eller ist ja ein Werbe- und Videoclip-Regisseur. Das heißt, er weiß, wie man mit Bildern und Klängen umgeht. Der Film hat sehr schöne Breitwandfotografie, erlesene Farben, einen sehr rhythmisierten Schnitt, der sehr musikalisch vorgeht. Und insofern kommt man sehr leicht und gut in den Film hinein und wird dann mehr und mehr von dieser Downward Spiral ergriffen. Die 4 Episoden des Films, die 4 Kapitel, sind auch so angeordnet, dass sie immer drastischer werden, dass man immer mehr erfährt und dass diese Unbeschwertheit von Beginn immer mehr weicht einer Ausweglosigkeit und einer totalen, also deprimierenden und niederschmetternden Erkenntnis der umfassenden Schuld.
Sie haben bei dem Roman beschrieben, in welcher Tradition er steht. Steht der Film auch in einer niederländischen Tradition?
Ja, es gibt im holländischen Kino seit den späten 60er und frühen 70er Jahren bekannte Filme wie zum Beispiel Türkische Früchte von Paul Verhoeven, die sich nicht immer in Form von Coming of Age, aber doch mit dem Leben von jungen Leuten beschäftigen und eben diese Form des sexuellen Exzesses, der gelegentlich also in Zwang, Gewalt und Hierarchisierung, Machtausübungen und so weiter umschlägt, thematisieren. Es gibt den Produzenten Rob Hauer, der eben in Holland viele Sexfilme produziert hat, die solche grenzüberschreitenden, im philosophischen Sinne, mit Georges Bataille gesprochen, transgressiven Sinne inszeniert oder produziert hat. Und von daher kann man sagen, ja, es gibt im holländischen Kino eine Tradition. Das liegt auch daran, dass in Holland die Filmzensur sehr zurückhaltend ist. Also man hat lange Zeit dort Dinge filmen und veröffentlichen können, die in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich gewesen wären. Und der Film reflektiert gewissermaßen durch seine Exzesse auf diese Zeit auch der filmischen Freiheit der 70er Jahre, ohne dass er das explizit macht. Aber er steht meiner Meinung nach in dieser Tradition. Weitere Filme außerhalb Hollands sind zum Beispiel Larry Clark. Selbst ein Film wie Une vraie jeune fille, das junge Mädchen von Catherine Braillard. Das war ein Film, der 76 von Braillard als Debüt gedreht wurde und erstmal verboten war in Frankreich. Der hat ähnliche Szenen. Also es werden solche Dinge beschrieben. Also zum Teil ist auch der Roman schon ein Reflex auf diese tabubrechenden Filme der 70er Jahre, die aber in die Gegenwart, also in die Zeit nach 2010 vor allem dann und mit der Generation der Millennials verbunden werden.
Würden Sie das denn als einen gelungenen Ansatz beschreiben?
Ich finde, dass der Film schon einen klaren Zug hat, einen ästhetischen Zugang schafft zu diesem Stoff. Ich verstehe, warum er dramaturgisch diese Ergänzungen zum Roman braucht, weil er eben eine Rahmung schaffen will. Das ist nicht unbedingt so, dass man durch diese Motivation der Figuren einen Trost hat, denn der Film bleibt niederschmetternd gegen Ende. Er hat keine Figuren, die man mag. Also es ist wirklich ein Film, mit dem man sich nicht identifizieren möchte, der einen beschmutzt in gewisser Weise. Und auch die Frage aufwirft, ist dieser Film selbst grenzüberschreitend? Er hat ja Einstellungen zum Teil, die man pornografisch nennen könnte, die aber so eingesetzt werden, dass sie eher so eine Art Schockbild sind oder so eine Verstörung auslösen. Sie sind nie so ausgekostet, dass man sagen kann, der Film möchte stimulieren oder er möchte jetzt quasi in der Sensation schwelgen. Dazu ist das zu kurz. Ja? Also er benutzt das und er benutzt das zum größten Teil sehr effektiv. Von daher würde ich sagen, ja, der Film funktioniert schon so.
Ja. Gerade ist bei uns auch der US-amerikanische Film Bomb City auf DVD erschienen. Da geht es um jugendliche Punks, die auch so ein bisschen gegen die Spießbürgerlichkeit ihrer Umgebung rebellieren, die sehr zerstörerisch dabei werden. Sind die Filme vergleichbar?
Also aus einem anderen Grund sind die vergleichbar, weil Bomb City ist ja ein Film über den Konflikt zwischen bürgerlichen Jugendlichen, die vor allem an der Highschool dann so zu den Stars der Umgebung werden als Sportler und Footballplayer und Cheerleader. Und das ist ja ein bürgerliches Milieu, das mit den Punks kontrastiert. Der Film Bomb City zeichnet zwei Milieus, die aufeinandertreffen, die immer wieder kurz vor der Eskalation stehen. Vergleichbar mit den Jugendlichen aus Wir ist tatsächlich das Milieu der Bürgerlichen. Denn die leben auch dort so, dass sie gelangweilt von ihrem Privileg, von ihrem Reichtum sind und im Grunde die Gewalt als Exzess suchen, als Verausgabungsmöglichkeit und als Intensitätssteigerung. Während die Punks diese Aggression als einen Lebensstil pflegen, der auch in konstruktive Dinge mündet, zum Beispiel, indem sie so ein Museum der kreativen Schilder in der Stadt errichten. Also es ist schon so, dass die Sympathien des Films sehr stark auf der Seite der Punks im Endeffekt sind. Das ist etwas, was einen Unterschied darstellt natürlich. Aber die Ennui und der Überdruss und die Gefährlichkeit dieses bürgerlichen Überschwangs, ja, ist tatsächlich der Auslöser für die fatale Gewalt auch in Bomb City. Von daher haben wir eine amerikanische Perspektive, die etwas anders vorgeht, aber auch inhaltlich durch eine Gerichtsverhandlung strukturiert ist. Ich würde sagen, die beiden Filme sind im Doppelpack schon die Downward Spiral, die man sucht, wenn man sich quasi mit den destruktiven Gesellschaftstendenzen beschäftigen möchte.
Also zwei Filme, die ähnlich und ein bisschen unterschiedlich so eine Teenager-Gewaltspirale beschreiben. Bomb City, gerade auf DVD erschienen, und Wir, als wir die Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr. Der Film von Regisseur René Eller kommt am Donnerstag ins Kino, und ich habe darüber mit dem Berliner Filmwissenschaftler Markus Stieglegger gesprochen.